Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Deine Gene kannst du nicht verändern, aber ihre Aktivität. Bioregulatoren sind epigenetische Regulatoren. Sie schalten stumme Genabschnitte wieder an. Sobald diese Kommunikation widersteht, beginnt die Zelle mit der Selbstreinigung und dem Wiederaufbau ihrer Strukturen. Es ist eine biologische Korrektur. Die Zelle erhält die Information, die sie braucht, um sich bei der nächsten Teilung korrekt zu replizieren. Das Ziel der Cavinson-Methode ist die nachhaltige Verlängerung der Organlebensdauer durch fehlerfreie Zellneubildung. Bestelle jetzt auf peptide-bioregulator.com und erhalte mit dem Code Podcast 10% auf alle Produkte.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, bevor wir über Fett reden, über Blutfett in erster Linie, möchte ich dir erzählen. Ich habe gestern mich geärgert. Ich habe das, was ich eigentlich relativ regelmäßig tue, ich habe den Lanz und Brecht Podcast gehört und die haben jetzt geredet über Longevity. Und was mir dort an Ahnungslosigkeit, an naseweisem Unwissen und an Inszenierung der eigenen Vermutungen und der Darstellung eigener Vermutungen und Annahmen als Fakten begegnet ist, hat mich dann ein wenig beschäftigt. Beschäftigt ist jetzt ein schönes Wort. Es hat mich emotional beschäftigt. Es ist wirklich so, und weißt du, ich habe dann darüber nachgedacht, das sind jetzt zwei gescheite Leute. Ja, das, ich weiß, der Ruf von den beiden ist jetzt nicht immer der allerbeste, aber ich höre denen gern zu. Ich gestehe das gerne. Und da war ich wirklich erstaunt. Also wie viel Ahnungslosigkeit da drinnen steckt, wie viel Eindimensionalität und wie viele Vorurteile da drinnen stecken, da habe ich mir gedacht, ist das wirklich so, dass die Menschen draußen, Biohacker und Menschen, die gerne länger gesünder leben wollen, als spaßbefreite, von Psychosen zerfressene, lebensfeindliche Lurche gesehen werden?
Sagen wir mal so, ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weit. Ich gebe jetzt mal so ein paar Stichpunkte dazu. Die Ex-Frau von Markus Lanz ist meine persönliche Ikone im Bereich Fitness, High Rocks, gesunden Lebensstil und in ganz vielen anderen Bereichen auch. Bitte, ihr Lieben da draußen, folgt Angela Lanz. Es ist eine großartige Frau. Sie hat noch den Namen von Markus behalten, aber sonst zeigt sie, dass offensichtlich zumindest irgendwo im Konglomerat, im Hause Lanz, das Thema, wie kann ich mit 40 besser sein als mit 30 und wie werde ich mit 50 immer noch rocken und mit 60 und mit 70 auch sehr stark gelebt wird. Vielleicht haben sie sich auch deswegen getrennt, weil sie die zurückhaltende, selbstverliebte, ironische Fettarschigkeit vom Gemahl nicht ertragen hat. Ich weiß es nicht. Ich habe ja den Podcast nicht gehört. Aber ich kann tatsächlich sagen, Angela Lanz ist eine der wenigen sporttreibenden Frauen auf Instagram, denen ich folge, obwohl sie extrem gut ausschauen, ohne dass ich Angst habe, dass es mir den Algorithmus auf diesem Plattförmchen in eine unglückliche Richtung schiebt, dass man das Ding nicht mehr in der Öffentlichkeit anschauen kann. Wer Instagram kennt, weiß, was ich meine. Dazu ist es natürlich so, der Intellelle war ja noch nie ein Freund der Gesundheit. Ja, doch, komm auf das haben wir doch, egal wo du es hinschaust, das beginnt ja in einer Süddeutschen Zeitung bei uns, links geheucht und Intelligenz und
ach so,
Intelligenz,
das meinst du. Also das ist quasi eine, das ist ja auch das Thema, das mich ein bisschen aus meiner Bubble während der Corona-Zeit ein bisschen rausgehaut hat, dass wir dass halt diese Grundeinstellung, ein gelungenes Leben ist ein von dem Kokettieren mit der Selbstzerstörung geführtes Leben. Nur ein schönes Leben ist eines, das man gerne weggeworfen hat. Das ist halt eine Einstellung, die ich für fürchterlich halte. In dem Moment freilich, wo aber dann sowas auftaucht wie ein Virus, dann beginnt man natürlich wahnsinnig um das Leben zu zittern, weil dann gibt es eine böse Bedrohung von außen. Wurscht, ich tauche da jetzt in eine Richtung ab, in die ich überhaupt nicht abtauchen wollte. Wir reden über Körperfett und Blutfett.
Genau, und dazu zünden wir uns eine Kippe an und trinken einen Cognac, weil wenn wir das nicht tun, ist das Leben ja nicht lebenswert.
Genau.
Dann verpassen wir ja was.
Genau.
Also das Raucherbein und die erhöhten Leberwerte, ja, die ja natürlich nach hinten raus das Ganze besonders amüsant machen, aber da sind wir eigentlich schon mitten im Thema.
Man könnte jetzt fast ein bisschen grantig werden, wenn man weiß, welches persönliche Thema du gerade durchmachst mit deinen Eltern. Tja, die haben das halt nicht so gemacht und das ist halt blöd, weil sie darunter nicht nur selber leiden, sondern, und das ist halt so, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, eine Art von gesundem Lebensstil zu betreiben ist auch ein sozialer Akt. Weil man unterstützt damit das staatliche Gesundheitssystem, das sich ja ohnehin ein bisschen schwer tut und noch schwerer tun wird. Und man hält auch einiges an Schaden von der Familie ab.
So. Absolut.
Sehr gut, jetzt bin ich in Fahrt. So, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Es geht um Körperfett, nein, Blutfett in erster Linie, auch ein bisschen um Körperfett. Und weil wir sowohl bei uns in der Masterclass als auch insgesamt in meinem persönlichen Umfeld und auch in deinem das Thema der Blutfette und so gekommen ist mit Lipoprotein A, Cholesterin, Triglyceride, Omega-3, Omega-6-Verhältnis und so weiter. Wir schmeißen all diese Sachen jetzt einmal in einen Topf hinein und ich habe so ein bisschen was gesammelt, so an Annahmen, denen man begegnet beim Hausarzt und im Wartezimmer des Hausarztes und ich schmeiße das jetzt hin und du sagst dazu, was sich der Biohacker dazu denkt. Einverstanden?
Genau. Genau, und es wird ein fetter Podcast, wie man früher in der Jugend sprach.
Fettes Brot. So, wir haben sie gemocht. Wir haben
absolut
sie gemocht. So, Thema Gesamtcholesterin. Wir beginnen jetzt einmal wirklich, und ich glaube ja, dass das Thema Blutfette jetzt keines ist, wo alle Hörerinnen und Hörer jetzt schon einmal so dick drinnen sind. Sondern ich glaube, wir können da ruhig ein bisschen für Anfänger machen, oder?
Ja, also ich denke schon, sind wir wahrscheinlich auch alle irgendwie in dem Bereich, weil sich ständig was Neues tut. Also grundsätzlich, die Geschichte vom Cholesterin beginnt damit, dass man irgendwann mal in einem amerikanischen Labor nach einem Blutmarker gesucht hat, den man leicht messen kann. So begann die Bedeutung von Cholesterin in der Laboranalytik und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass es bis heute ein Thema ist, was uns alles so umtreibt und was in der Befundung von Krankheiten eine so exorbitant große Rolle spielt. Das soll das Ganze nicht kleiner oder größer machen, aber einfach mal zum Verständnis, das gute Cholesterin bzw. in erster Linie das sogenannte schlechte Cholesterin lässt sich unheimlich leicht im Blut bestimmen, lässt sich isolieren und deswegen ist es seit ewigen Zeiten so, dass man das als Arzt sehr gerne tut, weil den Labormarker kriegen wir ganz schnell und der ist eh super. Aber ist es tatsächlich so, zumindest das Gesamtcholesterin ist für den Arsch. Grundsätzlich ja, ist es
was
so.
Was ich jetzt weiß als Biohacker ist, HDL heißt hab dich lieb. Das heißt, wenn ich jetzt ein hohes HDL habe, ist das eigentlich jetzt schon in Ordnung. Und das LDL genau. Ist das böse, oder?
Auch da kommt es davon. Also grundsätzlich, auch da, wir müssen wirklich da ein bisschen mehr Basis machen. Grundsätzlich ist es so, aus welchem Stoff in unserem Blut werden unsere Sexualhormone gefertigt.
Cholesterin.
Eben. Ist dementsprechend ein niedriger Cholesterinspiegel aller Wahrscheinlichkeit nach ein Zeichen von strotzender Energie und guter Gesundheit, könnte man sich schon mal eine Frage stellen. Dementsprechend diese Frage, wenn der Gesamtwert im richtigen Verhältnis, kommen wir gleich drauf, hoch ist, was zum Teufel soll dann daran schlecht sein? Das heißt einfach nur, wir haben ausreichend Baustoffe, um daraus das zu bauen, was das Leben ausmacht. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die LDL-Partikel, wenn sie überhand nehmen, uns tatsächlich Probleme machen. Es kann schon sein, dass das unglücklich wird, aber halt immer nur in einem Verhältnis. Und ein Gesamtcholesterinwert ist in meinen Augen nur dann ein Problem, wenn unabhängig vom Mischverhältnis zu wenig da ist. Wenn der hoch ist, aber das Mischverhältnis passt, dann würde ich auf Fast Forward drücken und zum nächsten Blutmarker übergehen.
Fast Forward habe ich gern, weil ich habe in 40 Minuten den nächsten Call und wir müssen das heute wirklich zackig durchmachen. Gut. Den konnte ich leider nicht verschieben. Warte. Aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ich habe jetzt einen Cholesterinbefund, die Werte sind alle im Normalbereich. Bin ich damit happy und zufrieden und weiß, alles ist in Ordnung? Oder muss das Verhältnis von HDL zu LDL irgendwie besonders sein? Oder gibt's irgendwas besonders Wesentliches, was ich beachten soll, wenn ich das nächste Mal? Weil ich glaube, das ist ja in jedem Blutbild drinnen.
Ja, also tatsächlich, es gibt einen Wert, den ich gerne hätte, der nicht in jedem Blutbild drin ist. Das ist das ApoB.
Zu dem komme ich gleich.
Sonst ist es tatsächlich so, mir wäre es persönlich immer lieber, wenn wir das Gesamtcholesterin als Summe von irgendwas anschauen, aber wirklich nur darauf achten, dass wir die Werte bekommen, die wir auch wirklich brauchen. Das ist das LDL ausgewiesen, das ist das HDL ausgewiesen, das sind die Triglyceride und eben selbiges ApoB. Dann kann man noch irgendwelche super Dinger anschauen, aber letzten Endes ist das, was wirklich Sinn ergibt. Der Gesamtwert ist eigentlich für mich nur dann interessant, wenn er niedrig ist, weil dann gehe ich davon aus, dass auf den Hormonachsen irgendwie auch schon was fehlt.
Okay, gut. Das Verhältnis von HDL zu LDL ist so, wie es auf den Auswertungsbögen der Blutproben ist. Ist das etwas, womit du dich anfreunden kannst oder möchtest du etwas Kritisches dazu sagen?
Nö, damit kann man grundsätzlich so schon umgehen. Es ist auch tatsächlich so, das sind ja alles Schätzungen. Das sind Perzentil aus irgendwelchen Kohorten, die im Laufe der Zeit auch wieder angepasst werden, würde mich aber auch in dem Moment nicht irritieren.
Gut, Thema ApoB, du hast es bereits angesprochen. ApoB ist irgendwie, glaube ich, das absolut Böse unter der Sonne. Eine sehr gute Bekannte von mir hat einen ApoB, einen sehr, sehr deutlich erhöhten ApoB-Wert. Den hat sie offenbar genetisch, weil der ist in der Familie weit verbreitet. Sie leidet sehr darunter, sie ist sehr unglücklich und sie fürchtet sich Tag und Nacht eigentlich vor einem sehr frühen Herzproblem und einem, ja, mit letalen Folgen. So, ist das jetzt berechtigt? Ist ApoB wirklich so schlimm? Kann man etwas gegen ApoB tun? Sie sagt, es ist genetisch, da kann man gar nichts machen. Ich habe ein bisschen recherchiert, bin auf Berberin gekommen und auf Omega-3 gekommen. Ja, was sagt der Profi-Biohacker zu ApoB?
Keine Ahnung. Also grundsätzlich ist es, ich weiß nicht, ob diese Metapher jetzt funktioniert, ich baue sie gerade zum ersten Mal. Wenn du in Bayern im Wald spazieren gehst, siehst du sehr häufig Bäume, die irgendwie mit einer Sprühdose, mit irgendeinem Punkt oder mit einem Kreuz oder sowas markiert worden sind. Meistens sind es die Bäume, die irgendwie kränkeln, die irgendwie nicht so gut benannt sind und die wahrscheinlich der Forstwirt oder der Holzknecht oder wie du auch immer das nennen möchtest, beim nächsten Mal, wenn er mit der Motorsäge in den Wald gerne rausnehmen möchte, weil man Angst hat, dass sie irgendwie umfallen oder irgendwie Probleme machen. Mhm. Irgendwie so ähnlich ist es mit dem ApoB. Der ApoB ist also sozusagen der Leuchtkeks, der auf einem Partikel signalisiert, ob es ein Problembär ist oder nicht. Das heißt, je höher der ApoB-Wert ist, desto mehr kranke Bäume bzw. desto mehr ungünstige Partikel hast du im Blut. Dabei fasst der letzten Endes alles zusammen, was man sich da so vorstellen kann, das LDL und noch zwei weitere, die wir alle im realen Leben nicht brauchen, die uns auch sonst nicht begegnen, das VLDL und noch irgendein Partikel, das den wunderbaren Namen Remnant trägt. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist tatsächlich so, LDL ist definitiv das Zeichen dafür, dass bei dir im Wald irgendwas nicht so gut ist mit deinen Bäumchen.
ApoB meinst du, ist das Zeichen.
Ja, genau.
Jetzt habe ich aber einen erhöhten ApoB-Wert. Also ich glücklicherweise nicht, aber eben die Dame, die ich gerade vorhin erwähnt habe.
Und dann das heißt aber eigentlich,
den ApoB-Wert zu senken, würde nur bedeuten, dass halt die Bäume, die krank sind, nicht markiert werden. Aber krank sind die Bäume ja trotzdem. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber du kannst natürlich auch die Anzahl der kranken Bäume senken, um dabei zu bleiben. Und das sind halt überraschenderweise geht der ApoB in der Regel schon dadurch nach unten, dass wir die Sachen machen, die wir grundsätzlich immer machen wollen, wenn es um das Verbessern von Gesundheit geht, indem wir Bewegung ins Leben einlaufen lassen, stark verarbeitete Lebensmittel beziehungsweise diese ganzen Compound-Ernährungsdinge aus dem Leben verdammen. Damit werden wir in der Regel leichter. Ansonsten wäre es, sofern es das Thema irgendwie hergibt, das Thema Gewichtsreduktion wesentlich und tatsächlich Überraschung etwas, was jetzt nicht wirklich auf den ApoB wirkt, aber trotzdem komischerweise auf den ApoB wirkt, weil eigentlich gehen wir nur davon aus, dass entgleiste Cholesterinwerte und gleichzeitig durch Blutzuckerschwankungen geschädigte Blutgefäße zusammen diesen apokalyptischen Reiter bilden. Aber da ist es tatsächlich so, der ApoB scheint auch schon nach unten zu gehen, wenn man die Insulinsensitivität nach oben bringt, beziehungsweise die Insulininsensitivität, diesen Zustand, den man offensichtlich in der Wohlstandsgesellschaft ab einem gewissen Alter haben muss, weil man sonst keinen Podcast aufnehmen darf, wenn man den eben wieder reduziert und die Reaktion auf Insulin wieder nach oben bringt. Und ja, du hast völlig richtig gesagt, es geht natürlich unterstützt auch mit Supplements. Tatsächlich das Berberin, was du gesagt hast, ist super. Man könnte da aber natürlich jetzt auch fairerweise genauso mit den klassischen Diabetes-Medikamenten draufgehen, die wir so kennen. Also mit Metformin könnte man draufgehen. Man könnte mit der Spritze, wie es jetzt so neudeutsch heißt, draufgehen. Das würde genau den gleichen Effekt haben. Das Thema Omega-3 spielt eine wesentliche Rolle im Umgang mit dem ApoB. Das drückt es auch in der Regel nach unten. Lösliche Ballaststoffe wären jetzt auch kein Problem. Und weil es gar so wild ist, gäbe es noch tatsächlich die Bergamotte, die was kann. Und ja, natürlich, dass wir uns da richtig verstehen, der ApoB-Wert kann genetisch sein. Das heißt, du kannst einfach einen schlechten Wald geerbt haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind die ganzen Pflegemaßnahmen, die ich gerade runtergezählt habe, trotzdem dazu geeignet, den Baumbestand so gesund wie möglich zu halten.
Okay, gut.
Wenn du jetzt sagst, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ich versteh's.
Ja, so, HDL, hab dich lieb, habe ich mal gemerkt, HDL, ich mag so viel HDL wie möglich haben. Ist es wirklich so, dass es sinnvoll ist, ein möglichst hohes HDL zu haben, das sogenannte gute Cholesterin, oder ist das dann ein Blödsinn, weil viel hilft viel ist ja nicht so ein Grundsatz?
Ja, irgendwo dazwischen. Also grundsätzlich ist es so, wenn HDL-Wert hoch ist und das alles sonst gut einbalanciert ist, ist es sicherlich definitiv kein Grund, sich Sorgen zu machen. Rettet er jetzt jede Gleichung natürlich auch wieder nicht, weil letzten Endes ich persönlich finde, wenn der HDL gut dasteht, bei die LDLs weniger problematisch, als wenn er nicht gut dasteht. Das wird von manchen anders gesehen, aber da bin ich tatsächlich etwas schulmedizinischer unterwegs als ein paar andere biohackende Kollegen. Letzten Endes ist es aber so, der HDL bringt dir halt letzten Endes genau gar nichts, wenn die Gefäßgesundheit unter Beschuss steht, also sprich Insulinresistenz, Prädiabetes, Diabetes, die ganzen Geschichten schon passieren. Und wenn du gleichzeitig noch mit dem Entzündungsgeschehen auch ordentlich Ärger hast, das heißt, wenn du quasi feststellst, alle Entzündungsmarker im Stillen oder im Nichtstillen sind irgendwie explodiert, dann kannst du dir mit einem guten HDL-Wert noch so ein bisschen eine Entspannung erarbeiten. Aber letzten Endes muss man schon sagen, Alter, da ist was los.
Okay, zu dem Thema Entzündungen und so kommen wir ja noch. Und ich habe ja, wie wir wissen, seit meinem Gentest weiß ich, dass ich eine unglückliche Neigung zu Problemen mit Herz-Kreislauf habe. Deswegen habe ich jetzt auch bei der letzten gesunden Untersuchung glücklicherweise einen genaueren Blick werfen lassen dürfen auf meine Schlagadern und auf Plaquebelastung dort. Und die ist zum Glück nicht so hoch, wie sie meinem Alter entsprechen würde. Was ein Hinweis darauf ist, dass ich nicht alles in meinem Leben bisher falsch gemacht habe.
Das heißt, ich mache mir keine Sorge um die nächste Staffel. Das ist doch
nein, brauchst du nicht, aber mein Vater zum Beispiel hatte den Lebensstil, den ich in den ersten 30 Jahren meines Lebens hatte, hat ja der hinauf bis in die 70er, 80er verlängert. Und der wurde vom Arzt heimgeschickt mit mehr, wie heißt dieser Verdacht, wenn die Ader dann bricht, wie heißt das, Wortfindungsstörung. Ich sag's dir gleich, es fällt mir ein.
Das heißt irgendwas mit A. Es sind diese Blutgefäßeinrisse, Aneurysmen.
Ein Aneurysma.
Ich sagte doch was mit A.
Aneurysma ist es. Aneurysma ja. Ist es. Aneurysma ist ein schwieriges Wort. Da kann man leicht eine Findungsstörung haben. So, wir gehen bitte weiter zu dem Thema Triglyceride. Ich muss gestehen, ja. Triglyceride sind in meiner Lebensrealität bisher eher im Hintergrund gewesen. Soll ich ihnen eine wesentlichere Rolle in meinem Leben geben?
Nicht als Standalone-Wert. Man kann sie zusammen mit dem HDL ganz gut anschauen. Es gibt da was jetzt ein bisschen in Mode gekommen ist, diese Triglycerid-HDL-Ratio, also sprich das Mischverhältnis zwischen den beiden. Damit kann man so ein bisschen eine bessere Aussage treffen, weil letzten Endes sind halt die Triglyceride ein Stoffwechselmarker. Das bedeutet, sie sagen so ein bisschen was darüber aus, wie unser Energiestoffwechsel funktioniert. Und jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt und dann versteht man das Ganze so ein bisschen. Wenn die nach oben gehen, sind wir wieder, juhu, bei der Insulinresistenz angelangt. Dann sind wir meist wieder bei der Fettleber angelangt. Dann sind wir meist wieder beim hochentzündlichen weißen Organfett, also dem viszeralen Fett angelangt. Das heißt, wenn wir jetzt feststellen, dass die Triglyceride sind extrem.
Kurzer Break an dieser Stelle, denn genau diese Themen wie Blutfette, Omega-3, Omega-6-Index oder Cholesterin sind zentrale Marker, wenn es um gesunde Langlebigkeit geht. Wenn du das nicht nur besser verstehen, sondern auch gezielt für dich nutzen willst, dann schau dir die Biogena Longevity Starter Class an. Dort lernst du die 15 entscheidenden Longevity-Marker kennen, also genau jene Faktoren, die deine Gesundheitsspanne und Lebensqualität langfristig beeinflussen. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann ist die Biogena Longevity Masterclass der nächste Schritt. Sie führt dich Schritt für Schritt zum zertifizierten Biogena Longevity Coach mit fundiertem Wissen, praxisnahen Tools und aktuellen Strategien aus der Longevity-Forschung. Beide Kurse sind online, on demand und du kannst jederzeit starten. Mit dem Code Andreas20 bekommst du 20% Rabatt, sowohl auf die Starterclass als auf die Masterclass. Alle Infos findest du in den Shownotes und jetzt zurück zur Folge.
Hoch, aber das HDL ist auch einigermaßen nach oben gebracht, dann ist das Ganze weniger dramatisch, als wenn die Triglyceride stark und nach erhöht sind und gleichzeitig noch das HDL niedrig ist.
Wir reden über Entzündungen. Du hast die kurz einmal vorhin schon angesprochen. Weil, soweit ich das verstanden habe und weiß, du wirst mich jetzt bitte gleich korrigieren, wenn ich was falsch verstanden habe oder nur glaube zu wissen, dass die Blutfettwerte gar nicht so sehr alleine das Problem sind, sondern dass wir durch Entzündungen Verletzungen erzeugen an der Innenwand unserer Blutgefäße und dass sich dann an diesen Verletzungen diese Fettpartikel absetzen und dass daraus dann das entsteht, was wir gar nicht wollen, nämlich Plaque. Und das habe ich auch verstanden, wenn der Schlauch verstopft ist, dann geht nichts mehr durch und das wollen wir nicht. So, jetzt haben wir das Thema, also zunächst mal, habe ich damit recht oder liege ich damit falsch?
Du hast damit recht, allerdings muss man fairerweise da mal kurz, wir haben es heute irgendwie wieder mit den alten Themen darauf hinweisen, dass sich die Situation in den letzten Jahren für viele Menschen noch ein bisschen verschlechtert oder ja, wirklich deutlich verschlechtert hat, weil unabhängig von dem Mechanismus, den du gerade sagst, haben wir es jetzt immer mehr auch mit Menschen zu tun, die eine Endothelitis haben. Der Begriff ist uns allen irgendwie schon mal begegnet, also sprich eine Entzündungitis des Endothels, also der Blutgefäße. Das heißt, da ist es tatsächlich so, dass da die Spike-Proteine, wir erinnern uns, was das war, zusätzlich die Gefäßwände der Blutgefäße von der Innenseite her anrauen und damit weitere Andeckstellen liefern, die unabhängig von dem, was du gerade völlig korrekt ausgeführt hast, dieses Thema Ablagerungen noch deutlich nach oben schieben und damit letzten Endes die Gefäßalterung nochmal, ja, mit einer unbekannten Variable, aber es wird mit Sicherheit mehr als mal zwei sein, nach oben schieben, wenn wir da etwas zum Ablagern haben.
Das heißt, Menschen, die eine ähnliche genetische Disposition haben, jetzt wollte ich schon Präposition sagen, Disposition haben wie ich, die sollten darauf achten, dass, jetzt war keine wahnsinnig große Überraschung, aber doch eine Bestätigung dessen, was wir schon wissen, Entzündungen senken, bitte. Wir achten auf welche Marker, ich vermute mal HSCRP in erster Linie, oder?
Genau, das natürlich das nüchterne Insulin und tatsächlich auch dieser dieser Dauerblutzuckerwert, das HbA1c,
ja, das ist, ja.
wären so die klassischen, also der CRP-Wert wäre, ist klar. Das, und ich persönlich, auch wenn es immer wieder in dem Zusammenhang nicht erwähnt wird, ich mag halt da auch, glaube ich, gerne noch den Randeswert für die stillen Entzündungen. Nicht nur, weil er der Lieblingswert der biologischen Zahnärzte ist, sondern weil er auch tatsächlich nochmal ganz schön dafür sagt, was im nicht akuten Entzündungsgeschehen am Start sein mag.
Ja, das heißt, wir haben die Folge mit den stillen Entzündungen ist schon sehr alt, aber wird immer noch fleißig gehört. Ich freue mich sehr darüber, dass sie fleißig gehört wird, denn stille Entzündungen sind wirklich ganz, ganz böse, eben auch in diesem Zusammenhang, eben auch im Zusammenhang mit der Gesundheit unserer Blutgefäße. Wie kriege ich das mit den Entzündungen in den Griff? Nur damit die Leute das jetzt direkt parat haben und nicht nachhören müssen. Ich glaube, wir verzichten einmal sehr gerne auf Zucker, weil du jetzt gerade HbA1c und Nüchterninsulin eingeworfen hast. Ja, was tun wir noch, um die Entzündungen in den Griff zu kriegen?
Wir machen völlig abwegiges Zeug. Wir versuchen besser zu schlafen. Macht ja eh keiner. Wir haben es am Anfang gehört. Wir kümmern uns um Bewegung, ist ja komplett unpassend, da kann ich ja mit Cognac nicht trinken, reduzieren unser Gewicht. Das kann man jetzt den beiden Protagonisten auch nicht mal vorwerfen, dass sie da übermäßig am Start sind und favoritisieren, auch unabhängig vom Zucker, möglichst unverarbeitete Ernährung. Das heißt, zur Abwechslung kochen wir selber, wir schnippeln das Gemüse und essen dann Sachen,
ja, aber das, die das wir selbst zubereitet haben. Ja, das machen die zwei fix. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie Dosen Ravioli in sich hineinwerfen. Supplements. Was nehme ich für Supplements, die antientzündlich sind? Ich denke natürlich sehr, sehr gerne dabei an mein heißgeliebtes Omega-3. Ja, woran denkt man noch bei Entzündungssenkung?
Ich versuche es in der Sprache von Dr. Gummibärchen auszusprechen. Polyphenole, Vitamin D wäre wichtig. Und ja, das Thema Curcumin, wobei, wie gesagt, ich bin ja mit dem Curcumin wirklich auf Kriegsfuß. Ich habe es bei mir selber auch gemerkt, wenn ich Curcumin auch in einer guten Qualität, in einer ausreichend hohen Dosis fahre, dann drückt es mir das Testosteron und das finde ich nicht lustig. Deswegen Curcumin für die, die keine Sorgen um mein Testosteron haben.
So, jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen weiter. Das ist jetzt so eine Joker-Frage, weil ich ja weiß, dass du Biohacker bist und nicht Arzt. Wir reden jetzt über das Thema Statine. Wann immer es um Blutfett geht, sind Ärzte sehr motiviert darin, Statine zu verschreiben. Und wann immer man da in Biohacker-Kreisen auf dieses Wort stößt, dann wird das eher so scheel angeschaut. Nein, soll man nicht. Wenn man aber dann wieder mit Ärzten redet, dann kriegen die schreckgeweitete Augen und sagen, um Gottes Willen, hier bringen sich Menschen um aus medizinischem Nichtwissen. So, wo liegt die Wahrheit? Was sagen wir den Leuten unseren Hörerinnen und Hörern, die selbst beziehungsweise in der Familie Betroffenheiten haben, die mit Statinen zu tun haben?
Also tatsächlich ist es so, ich hätte jetzt gerne, wir haben ja sowieso in jeder Folge der Biohacking-Praxis einen Disclaimer, ich hätte jetzt gerne nochmal einen Disclaimer zum Disclaimer eingespielt. Es ist tatsächlich nur meine persönliche Meinung. Grundsätzlich ist es so, das Thema Statine hat ganz viel für und ganz viel wieder. Es ist tatsächlich so, es gibt viele Menschen, auch bei mir im Klientenkreis erstaunlich viele Leute, die vertragen die klassischen Statine genau überhaupt nicht. Die haben irgendwie Nebel im Hirn, dass sie den Eindruck haben, sie saufen den ganzen Tag, sie haben irgendwelche nächtlichen Hochschrecker, die B-Vitamine schauen plötzlich im Labor aus, als hätten sie noch nie in ihrem Leben irgendwas zu sich genommen, was nicht aus der Retorte stammt und definitiv fleischlos war. Es ist tatsächlich teilweise beeindruckend zu sehen, wie die Seiteneffekte oder Nebenwirkungen von diesen Statinen sind. Mhm. Und deswegen kann ich individuell schon durchaus verstehen, dass wenn man mit der Frage konfrontiert wird, ob man das jetzt nehmen möchte oder nicht, dass man da sehr genau nachdenken möchte. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, ist die Medizin, wie wir sie heute kennen, und das muss man auch mit jedem Respekt sagen, hat sich ja irgendwie einem bisschen anderen Eid verschworen, als es jetzt vielleicht der Biohacker oder der Langlebigkeitsbegeisterte ist. Es geht ja tatsächlich in erster Linie mal darum, Leben zu erhalten, und Leben und Lebensqualität ist da vielleicht nicht immer genau das Gleiche. Das sehe ich ja da bei dem Experiment mit meinen Eltern jetzt auch relativ deutlich. Und dementsprechend, wenn ein Arzt sagt, ey, bei den Werten, beim LDL und beim ApoB, sehen wir eine große Gefährdung, dass dich der Herzinfarkt bzw. der Schlaganfall ins Bett oder in den Sarg packt und deswegen hau ich da jetzt drauf, ist es grundsätzlich vom Ansinnen her nachzuvollziehen. Und ich bin der Letzte, der sich hinstellen kann und sagen kann, bei einer genauen Betrachtung kann das nicht im einen oder anderen Fall auch das Ergebnis sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, bevor ich zu diesem Hammer greife, könnte man natürlich erstmal die Sachen anschauen, die eigentlich dazu geführt haben, dass der Griff zum Statin nun diskutiert wird. Also sprich die Insulinresistenz, das Bauchfett, den Bewegungsmangel, höchstwahrscheinlich die Fettleber und einfach sagen, okay, ich gebe mir jetzt, sofern die Gefäßgesundheit noch so einigermaßen in Ordnung ist, noch ein vernünftiges Zeitfenster Zeit, was weiß denn ich mal, 3 Monate oder sowas, und schau, dass ich da alle anderen Risikofaktoren so runterfahre, dass ich dann nochmal abwägen kann, ob das tatsächlich sinnvoll ist oder nicht. Und das würde ich mir teilweise für den Ärzten wünschen, dass sie einfach sagen, okay, wir schauen uns gemeinsam jetzt an, was können wir mit den Lipidenwerten machen, wie schaut es mit den Entzündungsmarkern aus, wie schaut es mit dem Blutzuckerspiegel aus, wie schaut es mit dem Körperfett aus, wie schaut es mit der allgemeinen Fitness aus, haben wir da einen Marschplan für 3 Monate. 3 Monate sind auf Laborebene schon ganz schön viel Zeit, also da geht schon was. Und wenn es dann tatsächlich, sei es aufgrund von mangelnder Compliance des Betroffenen oder weil einfach die Gene stärker sind, tatsächlich so ausschaut, dass aus medizinischer Sicht da ein Statin stattfinden muss und es gut vertragen wird, dann ist dem so. Ja. Wenn es nicht gut vertragen wird, gibt es diese Spritzen, die dann in der Regel nochmal deutlich besser vertragen werden, aber deutlich teurer sind. Vielleicht sind die Lösung. Aber ich möchte einfach genauso wie in allen anderen Bereichen, ich möchte einfach erstmal einen geilen Lebensstil haben. Ich möchte einfach mal die Gesundheit mit all den Dingen fördern, die wir sowieso tun sollten. Und normalerweise bringt uns die ja dann kollateral auch das Thema mit dem Statin aus dem Haus raus, weil dann die Laborwerte eh besser sind.
Ja, ich glaube, im Kern ist es jetzt so, Ärzte stützen sich auf die aktuelle Studienlage und die sagt, dass große Studien mit ganz vielen Patienten belegen, dass Statine Herzinfarkte reduzieren, dass sie Schlaganfälle reduzieren und dass insgesamt weniger Leute durch Herz-Kreislauf-Probleme sterben. Das ist einfach so. Ja? Jetzt sagt der Biohacker dazu, aber liebe Freunde, was ist, wenn man jetzt bei diesen Leuten keine Statine verwendet hätte, sondern zuerst einmal versucht hätte, dass sie durch eine Veränderung ihres Lebensstils, ebenso wie wir es besprochen haben, diese Effekte erzielt hätten. Dann hätte man vielleicht diese Effekte erzielt, ohne die Nebenwirkungen von Statinen, die ja auch nicht so ganz ohne sind. Ja? Und dann hätte man, also ich glaube, es geht nicht darum, dass die Biohacker dieses Mittel ablehnen, sondern dass sie sagen, der erste Griff, der reflexartige Griff zu diesem Medikament, statt über Lebensstiländerungen nachzudenken oder diesen Weg der Lebensstiländerungen zu gehen, den lehnen wir ab.
Korrekt? Und ja, und wenn es denn so sein muss, dann bitte gleicht halt auch von Anfang an, und das könnte man als Arzt tatsächlich heute auch schon ganz entspannt empfehlen, so aus, dass wenigstens ein B-Vitamin-Komplex gegeben wird, dass wenigstens ein Coenzym Q10 gegeben wird in der vernünftigen Dosis, dass man einfach mal so ein bisschen das Vitamin D noch mal einen Tacken anschaut und hochschraubt und dann nicht nur Vitamin D misst, sondern wirklich die Vitamin D Ratio und da wirklich genau hinschaut und einfach dann das, was an Fokus, was an Schlaf, was an Erholung verloren geht durch die Gabe von so einem Medikament, dass man das halt maximal wieder ausgleicht, damit halt nicht nur die Laborwerte besser werden, sondern das Leben auch gut bleibt.
Ja. Die Wurzel des Problems sind ja nicht die schlechten Fettwerte, sondern die Wurzel des Problems sind halt irgendwie ein Lebensstil, der zu Bauchfett führt, also zu viszeralem Fett führt, der zu chronischen Entzündungen führt und der zu Insulinresistenz führt. Und das sind halt die Dinge, über die wir schon gesprochen haben. Das heißt, zuerst dort ansetzen, hürzen, sagt der Biohacker mit einem Ausdruck der Empörung ohne Vokale. So, schön habe ich das jetzt gesagt, muss ich sagen. So, wir empfehlen Statine also, oder sagen wir, wir widersprechen Statinen nicht. Wir sagen aber, der Einsatz sollte möglicherweise weniger breit gestreut angedacht werden.
Ja, so. Oder anders gesagt, Statine mit Hirn.
Genau. So, jetzt möchte ich gern ein Thema ansprechen, das mir besonders wichtig ist. Omega-3 und Omega-6. Ich weiß, dass bei mir das Omega-3-Thema so zentral ist, wie wahrscheinlich bei sonst ganz wenigen Menschen auf der Welt. Es ist unglaublich, wie ich das messe, wenn ich 2-3 Tage ein bisschen nachlasse, dann melden sich gleich wieder irgendwelche Entzündungen irgendwo. Wenn ich brav bin, habe ich ein doch weitestgehend entzündungsfreies Leben. So, jetzt gibt es dieses Verhältnis Omega-3 zu Omega-6. Was man immer wieder hört, vor allem von Menschen, die Omega-3 verkaufen, ist, früher war es so, dass wir noch ein Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis hatten von, glaube ich, 1 zu 1 oder so. Und jetzt ist es so, wir haben 20 zu 1. Und weil die Omega-6 Fettsäuren, die ja auch essentiell sind, aber dafür zuständig sind, dass bei uns Entzündungen überhaupt stattfinden. Klammer auf, Entzündungen sind gut, wenn wir zum Beispiel eine Verletzung haben, weil ohne Entzündung keine Heilung. Übrigens ohne Entzündung ja auch kein Trainingserfolg. Klammer zu. Jetzt weiß ich mal nicht, wie der Satz angefangen hat. Deswegen tue ich jetzt so, als wäre der Satz zu Ende und stelle noch ein Fragezeichen hin.
Die Antwort ist 42. Nein, wir hatten uns die Mischverhältnisse anschauen wollen. Wir hatten gesagt, okay, genau. Welches Omega-3 genau. Zu Omega-6 wäre denn eigentlich schön?
Genau.
Da ist es tatsächlich so, wir wollen halt tatsächlich gerne diesen sogenannten Omega-3-Index bestimmen. Das macht in Anführungszeichen nicht jeder Selenverkäufer, aber jeder Fischölverkäufer, vor allem die dem, wie sagt man denn, Multilevel-Marketing angehören, also Zinzino oder Ecology, die grundsätzlich tolle Produkte haben. Selbst der Norsan macht sowas inzwischen auch. Also im Endeffekt, alle, die für das Öl stehen, stehen auch für den Omega-3-Index. Und da wollen wir einfach einen Index von 8-12% haben. Den kann man messen lassen. Das kostet auch entweder gar nichts oder sehr wenig. Und dann kann man darauf entsprechend aufsetzen. Es ist aber auch tatsächlich so, es ist ja nicht so wahnsinnig schwer, man kann es auch anders sehen. Die Omega-6 begegnen uns im Alltag sowieso in sehr hohen Mengen. Das heißt, man muss sich eigentlich keine Sorgen machen, dass man zu wenig Omega-6 hat oder dass die irgendwie im Verhältnis nicht passen. Man hat eigentlich in der Regel immer nur zu wenig Omega-3 und Omega-3 bedeutet eben hier nochmal komplizierter EPA und DHA und genau. Wenn wir das so uns im Hinterkopf zusammenschmieren, dann stellen wir also fest, wir wollen die Omega-3s steigern. Wenn wir die Omega-3s steigern wollen, wollen wir sie idealerweise auch in einem vernünftigen Mischverhältnis haben zwischen EPA und DHA. Da wäre 1:1 total toll. Und da hat jetzt die liebe Melanie auf verschiedensten Plattformen der Biohacking-Praxis zunächst in der Masterclass, wo die geilen Inhalte als erstes passieren, aber zwischenzeitlich auch auf der Webseite eben unseren finalen, endgültigen und einzigartigen Fischalgenöl-Kalkulator ins Leben gerufen, wo man quasi mit beliebigen Produkten sich das Ganze so austitrieren, rechnen lassen kann, dass man eben zu seinem perfekten
Verhältnis kommt.
Genau.
Endlich werden die Verhältnisse in Ordnung gebracht. Link in den Shownotes.
Genau, in der Biohacking-Praxis findet ihr einen Link zu perfekten Verhältnissen.
Ja, ja, geordnete. Geordnete Verhältnisse.
Ach so, das könnte schon wieder was anderes sein, aber egal.
Mhm. Beziehungsprobleme lösen wir nicht, aber Verhältnisprobleme können wir verhältnismäßig gut lösen.
So. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir das viszerale Fett unter Kontrolle bekommen, dann sinken auch viele Beziehungsprobleme.
Das stimmt auch. Aber warte, das viszerale Fett ist der nächste Punkt, den ich dann gleich ansprechen werde. Aber vorher möchte ich noch von dir wissen, misst du oder lässt du messen bei deinen Coaches dieses Omega-3-Omega-6-Verhältnis oder den Omega-3-Index oder sagst du einfach, Omega-3 braucht sowieso so gut wie jeder?
Also ich habe tatsächlich momentan eine kleine Kohorte von Klientinnen, die mit so unglaublich umfangreichen Laboren zu mir gekommen sind. Da habe ich alles, da habe ich die Werte auch dabei. Sonst ist es tatsächlich so, dass bei den meisten, die zu mir kommen, einfach irgendwie auffällig ist, dass das Entzündungsgeschehen entgleist ist, dass es da Probleme gibt und dass der Wert noch nicht bestimmt worden ist. Da sage ich dann auch gerne mal, jetzt lass uns da erstmal 6 Monate wirklich in einer hohen Dosis draufhauen. Mhm. Und wir schauen uns das Ganze dann an, weil letzten Endes ist es ja tatsächlich so, egal ob es jetzt eine Masterclass ist oder ein 1:1, ich habe ja nur ein gewisses Zeitfenster am Anfang, dass sich das Leben meiner Anvertrauten sozusagen verbessert, bevor sich die im schlimmsten Fall abwenden und sagen, da ist eh nichts passiert und da möchte ich dann ungern diese 2 oder 3 Wochen auf die Labore warten, sondern da fangen wir dann einfach entsprechend mit den richtigen guten Ölen an.
Ja, wenn wir von richtigen guten Ölen sprechen, sprechen wir natürlich auch über die vielleicht nicht ganz so richtigen und vielleicht nicht ganz so guten, das Thema Pflanzenöle. Wollen wir das jetzt auch ansprechen? Weil Pflanzenöle sind ja, wenn sie falsch zubereitet sind oder falsch verwendet werden, sowohl die Quelle von Transfetten als auch Quelle von Omega-6.
Ich glaube, damit kann man es einfach stehen lassen. Also es ist tatsächlich so, es wäre jetzt ein guter Platz, wieder mal auf diesen großartigen Artikel im Rolling Stone hinzuweisen, nachdem alle, die gegen Pflanzenöle sind, rechts sind. Ich persönlich halte es da inzwischen mit Gottvater Huberman, der ja zu dem Thema sagt, also es ist, die Studienlage ist nicht so ganz klar. Eigentlich kann man den Pflanzenölen in Studien nichts wirklich nachweisen. Er hat sich für sich trotzdem dazu entschlossen, das potenziell gesundheitsschädliche Zeug von seinem Teller zu verbannen. Und er rät halt einfach mal dazu, weil es immer noch eine Möglichkeit gibt, dass es doch noch nachgewiesen werden könnte, dass diese proinflammatorischen Prozesse im Körper durch schlecht zubereitete, übermäßig erhitzte, in hohem Ausmaß konsumierte, wiedererwärmte oder was auch immer sonst mit diesen Zombieölen getanen Dinge noch dramatischer werden können. Er vermeidet sie einfach mal, um ganz sicher zu gehen. Und das finde ich super.
Ja, das heißt aber, wenn wir jetzt, also es gibt ja so Bratöle, die aus Pflanzen erzeugt wurden, die, glaube ich, lassen wir gerne dort, wo sie sind, im Supermarkt. Die berühren wir, glaube ich, nicht. Und was wir auch meiden, auch wenn es uns manchmal vielleicht ein bisschen schwerfällt, ich glaube, wir können meiden auch diese frittierten Sachen, diese Chips und die Pommes frites und solche Sachen, die in mehrfach erhitztem, meist Sonnenblumenöl herausgefrittet wurden, wie auch immer man das nennt.
Ja, also keine Ahnung. Ich gebe es offen zu, ich mache mir teilweise so Süßkartoffelchips oder sowas im Ofen, spritze dann ein bisschen Olivenöl drüber oder sowas. Also es gibt ja irgendwie so 3 oder 4 Mal im Jahr so komische Sachen wie Silvester oder sowas, wo man den Eindruck hat, man muss irgendwie so Sachen dabei haben. Das kann man alles auch in gesund bauen. Es gibt auch tatsächlich irgendwo da draußen Bio-Kartoffelchips, die dann mit Olivenöl gebacken sind oder sowas. Also wenn's an dem Detail irgendwie scheitern sollte, dann wird's uns alle irgendwann mal aufstellen, weil über irgendwas stolpern wir immer. Ich glaube tatsächlich, was wichtig ist, ist einfach dieses ganze Zeug aus den Fritteusen, die ein halbes Jahr durchgehend laufen. Das darf nicht sein. Wenn man mal selber sagt, ich möchte etwas frittieren, also ich nicht, aber ist jetzt die in Butter ausgepackte Schmalznudel der Niedergang der Menschheit? Einmal im Jahr wahrscheinlich nicht.
Gut. So, wir haben noch 3 Punkte auf meiner Liste, zu denen ich dich ansprechen möchte. Das sind jetzt keine unmittelbaren Blutfettthemen, aber ich glaube, die hängen damit zusammen. Und zwar geht es mir darum, noch einmal festzustellen, dieses viszerale Fett, ja, welche blöde Problematik das mit sich bringt. Zweitens, dann das Thema Zusammenhang Insulinresistenz mit Fettproblemen, also auch mit HDL, LDL, Cholesterin und so weiter und so weiter und so weiter. Und das dritte ist auch ein bisschen ein ähnliches Thema, nämlich der Zusammenhang von Zucker und Fett. Das ist der Einfluss von Fruchtzucker, Fructose, auf die Fettleber.
Gut, so, damit fangen wir an. Wer von euch da draußen hat schon mal Feu Gras gegessen, die gute alte Stopfleber? Hoffentlich niemand, weil es ist Tierquälerei. Für den Fall, dass ihr es schon getan habt, wisst ihr, wie eine Fettleber aussieht. Wie entsteht diese Fettleber? Man fährt ins schöne Frankreich und schaut sich im Périgord diese wunderbaren Enten bzw. Gänse an, die eben dort im Freien rumlaufen, in tollen Farmen, denen es wirklich gut geht, die ersten 14 Monate ihres Lebens und die letzten 3 Monate ihres Lebens nutzt dann der Mensch die Tatsache, dass die Viecher den Magen nicht gefüllt bekommen, also das geht bei denen alles durch, und hält ihnen einen Schlauch mit letzten Endes Fruchtzuckerlösung, also sprich so ein Maisgebräu in den Schnabel und füllt die damit ab, was zur Folge hat, dass in kürzester Zeit eine Fettleber entsteht, die angeblich besonders lecker schmeckt und deswegen immer wieder gerne gegessen wird. Also seid keine Stopflebergans, erspart euch Fruchtzucker, dann haben wir das Thema erledigt. Und erspart euch Stopfleber, bitte.
Ja, ja. So, das heißt also, Fettleber ist nicht in erster Linie ein Problem von Fett, sondern ein Problem von Fructose, von Softdrinks, von diesen Dingen. In Amerika gibt es diesen, wie heißt der, High Fructose Corn Syrup, den die ja ganz gern überall reinhauen. Ich glaube, bei uns ist der nicht so ein wahnsinnig großes Problem, aber der ist halt ganz besonders blöd. Was der Biohacker macht, ist, glaube ich, klar. Er meidet solche Getränke und grundsätzlich macht er das, was ihn jetzt nicht überraschen wird. Er meidet stark verarbeitete Lebensmittel. So, wenn er das nicht tut, dann wird nicht nur die Leber fett, sondern auch die Wampe wächst. Das viszerale Fett, das, glaube ich, bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen, lagert sich im Braun an, rund um die Organe und ist eigentlich so ein eigenes entzündungsförderndes Organ, oder?
Ja, ist komplett weißes Fett, ist hochinflammatorisch und ist tatsächlich so mit Abstand das Dümmste, was man mit Fett anfangen kann. Zwischen Insulinresistenz, Fettleber und erhöhten Triglyceriden, wo man nicht weiß, was befeuert, aber letzten Endes ist es einfach so, dieses hochentzündliche Bauchfett ist quasi hormonproduzierendes Haut. Das macht dem Mann aus dem guten Testosteron das Östrogen. Es macht uns einfach enorm entzündlich. Es produziert diese Entzündungsstoffe und schlägt in den Stoffwechsel rein. Es ist also im Endeffekt tatsächlich mit Abstand das Doofste, was man haben möchte. Und das wollen wir definitiv nicht. Deswegen, wenn man festgestellt hat, da ist was los, Kaloriendefizit. Und ja, eine Kalorien ist in dem Fall eine Kalorien. Da geht's nicht nur um Stoffwechsel, da geht's einfach um ausreichend oder zu wenig oder zu viel Brennstoff. Da geht's um Krafttraining, da geht's um Ausdauertraining, da geht's um ausreichend Schlaf und einen guten Umgang mit dem Thema Cortisol.
Ja, weil Cortisol blöderweise dazu führt, dass das noch mehr wird rund um den Bauch. Jetzt ist es aber so, es gibt ja den Begriff der Skinny Fat. Menschen, die eigentlich jetzt gar keine so große Wampe vor sich spazieren tragen, keinen Bierbauch vor sich spazieren tragen, dennoch viszerales Fett haben. Ist das ein häufiger Fall oder ist das ein totaler Corner Case, wie wir in der UI sagen?
Ein was?
Corner Case. In der UI sagt man, für einen Fall, der relativ selten auftritt, nennt man Corner Case.
Okay.
Brauchst nicht so skeptisch schauen, das ist ein Fachbegriff. Ich wollte es nur zeigen, wie schlau ich bin und gebildet und kompetent in meinem Arbeitsbereich.
Also ich kenne Käseecken. Ich kenne keinen Corner Case.
Ja. Ja, der Corner Case.
Nein, ja, ja.
Aus der Käserei Karl Corner. aus Struppach im Allgäu. Der Corner Case.
Der Corner Case. Das Skinny Fat ist auch ein tatsächlicher der Frau oft zugerechnetes Problem, dass man sagt, die Konfektionsgröße passt noch, aber es ist Skinny Fett oder sowas. Tatsächlich ist bei dem viszeralen Bauchfett in der Regel das so ein Männerproblem. Das sind diese prallen Kugelwampen. Mhm. Die haben dann auch deutlich mehr Platz für deutlich mehr von diesem hochentzündlichen Fett, und das siehst du dann auch im Blutbild nochmal deutlich mehr.
Weil wir ja wissen, dass Ozempic nicht unbedingt geeignet ist, um Muskulatur aufzubauen, ganz im Gegenteil. Ist es so, dass da ein Zusammenhang ist, oder reime ich mir da jetzt was zusammen, was nicht ganz zusammenpasst? Also
lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Wenn man jetzt durch Ozempic abnimmt, dann Muskulatur verliert, dann hört man vielleicht mit dem Ozempic auf, ist irgendwie so halbwegs normal, dann wieder weiter, hat weniger Muskulatur. dann vermutlich wieder mehr Fett angesetzt werden und vielleicht auch dort, wo wir es nicht wollen.
Du weißt, ich glaube, wir haben das schon ein, zweimal diskutiert. Ich würde ja tatsächlich jedem Arzt die Approbation wegnehmen, der jemanden einen GLP-2-Agonisten verschreibt, ohne ihn gleichzeitig dazu zu verdonnern, Sport zu machen.
Mhm.
Das ist meine Antwort drauf. Also ich glaube, Ozempic, Semaglutid oder wie sie auch alle heißen, haben sicherlich in der Medizin ihre Bedeutung, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn, mit den Dingen zu arbeiten, wenn man nicht gleichzeitig auch Sport macht und das Thema Muskeln zumindest erhält, wenn nicht sogar ein bisschen aufbaut in der gleichen Zeit. Und wenn ich selbst in dieser, ich kriege nicht mehr so viel in mich rein, Mangelsituation sozusagen, die Muskulatur benutze, dann wird der Körper sagen, use it or lose it. Okay, offensichtlich brauchen wir das noch und nicht weiter die Muskulatur abbauen. Also dementsprechend, ja, nein. Also wenn man es falsch macht, wenn man es doof macht, bin ich zu 100% bei dir. Aber ich mag einfach nicht mehr drüber nachdenken, was man noch alles doof machen könnte.
Ja, der letzte Punkt für heute ist, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer auffordern wollen, darauf zu achten, dass ihre Insulinsensitivität gut funktioniert. Weil wenn die Insulinsensitivität gut funktioniert, dann hat das auch wunderbare Auswirkungen auf die Gestaltung der Blutfette.
Und auf die Blutgefäße und damit auch auf das Risikopotenzial, was von den Blutfetten überhaupt einhergeht oder nicht.
Ja.
Deswegen total 100% bei dir. Und was könnte man so tun, um die Insulinsensitivität oben zu halten? Das sind ganz, ganz abgefahrene Sachen, von denen wir alle noch nie gehört haben. Sport wäre sowas, ganz komisch. Muskulatur aufbauen wäre sowas. Vielleicht mal eine Mahlzeit ausfallen lassen wäre sowas. Auf Zwischenmahlzeiten, auf dieses Snacken verzichten wäre sowas. Vielleicht einmal im halben Jahr zum Fasten gehen. Vielleicht irgendwie tatsächlich mal eine Fastenkur machen, auch unter Anleitung wäre sowas. Also eigentlich Dinge, die in irgendeiner Weise in der Kultur, nicht nur im Abendland, sondern überhaupt in der Kultur, schon ewig verankert sind. Man dürfte sich nochmal wieder darauf einlassen, einen Hunger zu haben, sich ein bisschen mehr zu bewegen, sich ein wenig anzustrengen. Und dann wäre das auch ganz schnell wiederhergestellt.
Super. Sehr gut. So, wir messen dann natürlich noch den HbA1c-Wert und wir messen hin wieder auch unseren Blutzucker, wie wir das vielleicht auch manchmal mit einem permanenten Glukosemonitor machen können. Oder?
So ist das.
Sehr gut. Dann sind wir für heute durch. Der Anrufer ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen angstfressen auf mich, weil er mich versucht hat zu erreichen, es ihm nicht gelungen ist. Aber ich bin beim Herrn Breitfeld. Der geht vor. Wollen wir noch irgendwas sagen? Nein, ich bin schuld.
Okay, also wir sagen noch, es tut mir total leid, Stefan. Lieber Anrufer, wenn du diesen Podcast jemals hörst, ich war schuld, natürlich nicht der liebe Stefan, der ist nie schuld. Was machen wir nächste Woche?
Wir haben 30 Fragen zum Thema Abnehmen, was ganz gut zu dieser Folge passt und außerdem ein bisschen zur Jahreszeit passt, weil jetzt so Ende April ist es dann doch so, da werden schon die Badesaison kommt ein bisschen näher und da wird auch das ein Thema. Also, wir werden ein paar Fragen vorbereiten und wir werden ein paar Antworten liefern zum Thema Abnehmen. Gut?
So ist das.
Fein. Dann
Sinne. Bleibt uns gewogen, schaut euch die Masterclass an, folgt uns, empfiehlt uns weiter, teilt uns, macht all die Dinge, die sein sollen, macht euch gesund und lebt länger und ärgert euch weniger und dann passt es alles. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank und lieber Anrufer, sei nicht böse, er kann wirklich nichts dafür.
Er kann nie was dafür. Dankeschön.
Baba.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Vitamin D3 K2. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Vitamin D ist eigentlich gar kein Vitamin, sondern ein Prohormon. Es ist der Dirigent des Hormonorchesters, da fast jede Zelle in unserem Körper, vom Gehirn bis zum Immunsystem, Rezeptoren für Vitamin D besitzt. Es sorgt dafür, dass die zellulären Prozesse überhaupt erst in geordneten Bahnen verlaufen. Anstatt das Altern aufzuhalten, geht es hier primär um den Erhalt der strukturellen Integrität. Ein stabiler Vitamin-D-Spiegel ist das Fundament für eine gesunde Knochendichte und ein reaktionsfähiges Immunsystem. Spannend, in nördlichen Breitengraden wie Deutschland oder Österreich ist die Eigensynthese über die Haut von Oktober bis März physikalisch unmöglich. Wir leben hier in einer permanenten Vitamin-D-Winterlücke, was für unsere langfristige Zellgesundheit kritisch sein kann.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Vitamin D ist eines der am besten untersuchtesten Moleküle. Große Meta-Analysen zeigen immer wieder, ein optimaler Vitamin-D-Spiegel korreliert mit einer geringeren Gesamtmortalität. Besonders stark ist die Evidenz beim Schutz der Knochen, Prävention von Osteoporose und der Muskelfunktion im Alter, was Stürze verhindert. In Bezug auf das Immunsystem deuten viele Daten darauf hin, dass eine gute Versorgung das Risiko für schwere Atemwegsinfekte und Autoimmunreaktionen senken kann. Aber Achtung! Wer bereits perfekt versorgt ist, profitiert laut Studien nicht von noch höheren Megadosen. Es geht darum, das Defizit zu füllen.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Sobald Vitamin D als D3 im Körper ist, wird es in der Leber und schließlich in den Nieren zur aktiven Form Calcitriol umgewandelt. Dieses Calcitriol wandert direkt in den Zellkern und dockt dort an den Vitamin-D-Rezeptor an. Das ist wie ein Generalschlüssel, der über 2000 Gene an- und ausschaltet. Es kontrolliert unter anderem, wie viel Calcium wir aus der Nahrung aufnehmen und wie aggressiv unsere Immunzellen gegen Eindringlinge vorgehen. Kurz gesagt, ohne Vitamin D fehlt der Zelle die Betriebsanleitung für wichtige Schutz- und Umbauprozesse.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Du kannst im Sommer so viel in der Sonne liegen, wie du willst. Hinter einer Fensterscheibe produzierst du 0 Gramm Vitamin D. Das Glas blockiert nämlich genau die UVB-Strahlen, die für die Synthese notwendig sind. Und noch was. Auch Pilze können Vitamin D produzieren. Wenn man Champignons mit der Unterseite in die Sonne legt, tanken sie Vitamin D, welches wir dann essen können. Allerdings meist in der weniger effektiven D2-Form.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Nimm immer Vitamin D3, Cholecalciferol, da es der Körper deutlich besser verwerten kann als das pflanzliche D2. Da Vitamin D fettlöslich ist, sollte es immer mit einer Fettquelle eingenommen werden oder direkt als Öltropfen. Vitamin D erhöht die Calciumaufnahme. Damit dieses Calcium in die Knochen wandert und sich nicht in den Arterien ablagert, ist die Kombination mit Vitamin K2 in der MK7-Form absolut empfehlenswert. Zudem braucht der Körper für die Aktivierung von Vitamin D ausreichend Magnesium. Bevor du blind hochdosiert supplementierst, miss doch einmal den 25-OH-D-Wert im Blut, um die individuelle Dosis zu finden und eine Überdosierung zu vermeiden.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.